Guten Abend. Heute wollen wir reden über das Thema Gib mir dieses Bergland. Die Bibel hat solche schönen Typologien. Typologie macht die Bibel lebendig. Aber bevor wir zu der Typologie kommen, wollen wir erst mal sehen, was in der Welt augenblicklich am Gange ist und wie weit wir sind in diesen letzten Ereignissen, die sich abspielen werden auf unserem Planeten. Es gibt in der Welt eine Initiative, die heißt die Initiative der sieben Berge. Und diese Initiative hat einen weltweiten Ausreich oder gilt weltweit. Und es hat schon eine Frühgeschichte. In 1975 hatten Bill Bright, wir haben gestern über diese Persönlichkeiten gesprochen, Gründer von Campus Crusade, und Lauren Cunningham, Gründerin von Jugend mit einer Mission, ein gemeinsames Mittagessen in Colorado. Und Gott gab beiden, so behauptet diese Webseite von ihnen, beiden Leitungspersonen Botschaften füreinander. Wollte man ein ganzes Land für Jesus Christus gewinnen, dann müssten die sieben Bereiche oder Berge beeinflusst werden, die das Fundament jeder Gesellschaft sind, nämlich Geschäftsleben, Regierung, Medien, Kunst und Unterhaltung, Erziehung, Familie und Religion. Wenn man diese Bereiche beherrscht, dann beherrscht man die ganze Gesellschaft. Und wenn man Regierung und Religion und das Geschäftsleben und die Medien und alles im Griff haben will, das nimmt etwas. Etwa einen Monat später zeigte der Herr Francis Schaeffer genau das Gleiche. Im Kern sagte Gott diesen drei Multiplikatoren, wörtlich Veränderern, Englisch Change Agents, wo sich der Kulturkampf abspielte. Ihre Aufgabe sollte sein, andere Multiplikatoren auszubilden, um die Berge zu erklimmen und einer neuen Generation von Multiplikatoren zu helfen, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Also, sie wollen die Welt beherrschen. Und dazu gab es dann einige Vorträge. Und diese Vorträge kann man auch von dem Netz runterladen. Und es geht da um die sieben Berge der Gemeinschaft und wie man die beherrschen soll. Die nachfolgende Präsentation stammt von Oz Hillman. Und da ist das die Unterschrift, wo das passiert. Reclaiming the Seven Mountains of Culture, um die sieben Berge der Kultur wiederzugewinnen, zurückzuerobern. Und dann zitieren sie Joshua und die sieben Feinde. Joshua 1, 10 und 11, da gebot Joshua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Also diese sieben Berge werden verglichen, hier auch typologisch. Also man kann Typologie so auslegen oder man kann Typologie so auslegen. Und diese Feinde müssen ersetzt werden. Die sieben Berge der Gesellschaft zurückerobern, sieben Feinde vertreiben, um das gelobte Land wieder neu einzunennen. Und sie zitieren Joshua 3,10. Und Joshua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, die Hethiter, die Heviter, die Pheresiter, die Girgasiter, die Amoriter und die Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Und so vergleichen sie das mit diesen sieben Bergen der Gemeinschaft, die sie beherrschen wollen. Es ist Zeit, sagen sie hier, um diese sieben Berge zu besiegen, zurückzuerobern. Sie zitieren 2. Moses 9,16, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an deiner Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Jetzt ist die Zeit für Gottes Volk, über die sieben Berge erhoben zu werden. Also diese führenden Persönlichkeiten machen sich bereit, um einen Gottesstaat aufzurichten. Das ist faszinierend. Dazu kommt dann noch, dass Obama gesagt hatte, wir brauchen Veränderung, wir brauchen neues Denken. Und Obama spielt so ein bisschen die liberale Rolle. Die Konservativen, die spielen mehr die religiös-politische Rolle. Und es ist ein interessantes Spiel, um zu sehen, wie das so abläuft, vor allem im Rahmen der Bibel, wenn man weiß, was die Bibel sagt. In seiner Antrittsrede versicherte er, die Zeit für Amerika, beschränkte Interessen zu schützen und unliebsame Entscheidungen von sich zu schieben, ist jedenfalls vorbei. Er bekannte, dass die Krise von 2008 eine Konsequenz der Gier und Verantwortungslosigkeit einiger war, und Verbindung mit dem Versagen aller schweren Entscheidungen zu fällen. Also da hören wir auch Töne, die auch vom Vatikan herkamen. Meine Frage hier ist, haben wir Frieden? Wurden die Kriege beendet, seit Obama die Macht übernahm? Ist die Finanzkrise überwunden? Ist die Welt besser geworden? Ich denke im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Wenn ich mir die Medien ansehe, unsere Ziele hier von den sieben Bergen, die Mauer zwischen weltlich und heilig einreißen. Also das muss wieder zusammenkommen, was durch die moderne Tendenz auseinandergetrieben wurde. Also der Südkönig, der muss weichen. Der Nordkönig, der muss übernehmen. Erweckung am Arbeitsplatz. Christen helfen, ihre Arbeit als Berufung und Dienst zu verstehen. Also die Ökonomie wird immer mehr mit eingeschlossen. Mehr Christen für einen geistlichen Dienst im Arbeitsplatz begeistern. Gottes veränderte Kraft am Arbeitsplatz offenbart sehen. Die sieben Berge des gesellschaftlichen Lebens zurückerobern. Also das sind ihre Ziele. Und als Fundament gilt die Familie. Die Familie muss das Fundament aller gesellschaftlichen Berge sein. Und hier haben Sie auf Ihrem Berg hier unten die Familie. Und so geht's bis nach oben, bis zur Kirche, mit der Businesswelt, der Ökonomie auch da drin, wie wir es schon gesehen haben. Jesaja 2, Vers 2, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Jetzt kann man das in zwei Weisen deuten. Einerseits ein Königreich, das hier aufgerichtet wird auf Erden, wo die Kirche regiert. Oder andererseits eine Verheißung, auf ein Königreich, das außerirdisch ist. Christus hat ja gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst würden meine Streitkräfte für mich streiten. Also wir haben zwei Königreiche hier. Und ein Königreich und ein Berg in der Bibel werden gleichgestellt. Ein Königreich hier, wo die ganze Gesellschaft untergeordnet wird, an den Prinzipien, so wie Sie es verstehen. Und andererseits die Hoffnung auf eine Stadt, die nicht von Menschenhänden hergestellt wurde, sondern die von Gott erbaut wurde. Und die Bibel sagt, Abraham sehnte sich nach dieser Stadt, die nicht von Menschenhänden hergestellt wurde. Zwei Systeme. Welches System ist jetzt das Richtige? Die Bibel sagt, die Könige der Erde werden in der Endzeit ihre Macht dem Tier geben. Und die Reformatoren haben ganz eindeutig gesagt, das Tier steht für den Katholizismus, der seine politische, religiöse Macht wieder ausüben wird und zu einem Art heiligen Kaiser erhöht werden. Und das ist natürlich auch katholische Lehre. Das ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt XVI. An die Bischöfe der USA aus Region 8 bei ihrem Besuch zu ihm. Das war am 9. März 2012. Er sagte, es kommt von Vatican.va, also ihre eigene Quelle. Die Zukunft der Menschheit ist aber, wie der selige Johannes Paulus II. Feststellte, weit entfernt von der Familie. Wahrlich, die Erwartungen von Kirche und Gesellschaft an die Ehre und die darauf gegründete Familie sind so gewaltig, dass dieser Bereich ganzen pastoralen Einsatz erforderlich macht. Also die Familie muss wieder zentral werden. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass das mit dem Sonntag zusammenhängt, denn das ist der einzigste Tag, wenn die Wirtschaft Menschen beansprucht, ist das der einzigste Tag, wo sie wieder als Familie alle beisammen sein können. Das ist die Grundlage für diese neue Weltordnung. So hat er gesagt, wir werden ja weiter sehen. Also die Familie, die ist die Basis. Ehe und Familie sind Institutionen, die gefördert und gegen jedwige Entstellung ihrer wahren Natur verteidigt werden müssen. Denn ihnen schadet, schadet auch der Gesellschaft. Und da zitiert er das Enzyklikum über dieses Thema. Zenit, das ist eine katholische Zeitung, sagt, Papst, Familien sollen sich auf die 2012 Veranstaltung vorbereiten, empfiehlt Familiares Consortio Initiativen. Also dies ist die Zeit, wenn diese Dinge passieren müssen. Das nächste Welttreffen für Familie ist in 2012, es ist jetzt schon vorbei. Sie haben viel geredet über die Familie und damals hat der Papst gesagt, dass der Sonntag ganz besonders hervorgehoben werden muss. Also die Basis für diese neue Gesellschaft und die Wirtschaft und die Familie kann verbunden werden mit dieser Sonntagsheiligung. Das ist der Tag, der wöchentliche Ostern, hat er gesagt, der Tag des Herrn und des Menschen, den Tag der Familie, der Gemeinschaft und Solidarität. Und dieser Sonntag beruft sich auf Vernunft. Gut, jetzt muss das erstmal in dem Gedankengut der Menschen eingeprägt werden. Wenn die muslimischen Länder schon einen Gottesstaat befördern, dann muss dieser Gedanke, dieser Religionsgedanke auch im Westen eingeführt werden. Und eine von den großen Persönlichkeiten, die damit zu tun haben, ist dieser Mann, den wir da sehen, mit Morningstar Ministries und Morningstar University, eine übernatürliche Armee aussenden, um die Welt zu verändern. Sie suchen diese Gelegenheit. Der Mann heißt Rick Joyner. Er ist weltbekannt. Er hat viele Nachfolger, auch hier in Europa und auch hier in Deutschland. Er behauptete, die Grundväter waren Dominionisten. Mit anderen Worten, dass da die Kirche regieren sollte. Aber vor dem wir weitergehen, erstmal das Bild hier an der linken Seite. Rick Joyner in einer besonderen Anerkennungszeremonie, der Ritter von Malta. Also wissen wir schon, wo es lang geht. Er hat ja seinen schönen Kittel an und so zeigt er uns, er ist ein Ritter von Malta. Wem ist er untertan? Dem Papst. Denn wenn man ein Ritter von Malta ist, dann schwört man gehorsam dem Papst gegenüber und man ist dabei tätig, um sein Königreich wieder aufzubauen. Also Rick Joyner von Oak Initiative und Morningstar Ministries nutzte die gestrige Ausgabe von Prophetic Perspectives, um sich von dominionistischer Theologie zu distanzieren. Jetzt, das ist faszinierend, denn Dominionism sagt, wir wollen als Glaubensgemeinschaft herrschen über alle Aspekte, Religion, Politik, Wirtschaft, Medien. Wir haben ja die sieben Berge gesehen. Sie wollen alles im Griff haben. Aber er sagt, er ist kein Dominionist. Aber er wird es schön erklären und wir werden auch gleich sehen, warum es so ist. Er hat sich davon distanziert, als er die Verbindungen zwischen Präsidentschaftskandidaten wie Rick Perry und Michelle Bachmann und bekennenden Dominionisten diskutierte. Joyner sagte, er stimmte mit vielen dominionistischen Zielen bezüglich christlich-fundamentalistischem Einfluss oder sogar Kontrolle auf Regierung und Gesellschaft überein. Also er hat kein Problem, dass hier Kontrolle ausgeübt wird, betonte aber, dass er die dominionistische Überzeugung dieses Reiches würde die Endzeit und Wiederkunft Christi erläutern, nicht teilen. Gut, jetzt müssen wir verstehen, warum. Die meisten Charismatiker und Pfingstler glauben, dass Christus wiederkommt und dass da eine Entrückung stattfindet. Und dass das Königreich mit den Juden zu tun hat. Und die Christen sind dann nicht mehr hier. Sie sind dann entrückt. Und dann, nachdem der Antichrist sein Ding gemacht hat, kommt Christus wieder und regiert 1000 Jahre hier auf dieser Erde im jüdischen Reich. Natürlich hat Christus dann zwei Frauen, zwei Braute. Ist das das richtige Wort, kann man das sagen? Bräute. Bräute, gut, danke. Ist ja gut, wenn ihr ab und zu merkt, dass mein Deutsch klapprig ist, dann kann ich entschuldigt werden, wenn da so ein verkehrtes Wort rausschlüpft. Jedenfalls, dann hat er zwei, denn seine Braut ist dann im Himmel, das Christentum, und die andere Braut, die Juden, die ist hier unten und er ist bei ihr und die andere ist gelangweilt da oben, weil er hier unten ist. Aber so eine Theologie gibt es in der Bibel gar nicht. Und Rick Joyner hat auch nicht eigentlich diese Theologie, denn die katholische Kirche glaubt nicht an dieses Ereignis. Sie glaubt, sie wird regieren hier auf Erden und das ist das Reich. Und danach, irgendwann vielleicht mal, kommt eine Wiederkunft. Also darum sagt er, er kann nicht damit übereinstimmen, obwohl er übereinstimmt, dass sie alles kontrollieren müssen. Das ist so typisch wie ein Ritter von Malta gesprochen, er kennt die katholische Lehre. Ich kann nicht glauben, dass sein Reich entsteht, bevor er selbst wiedergekommen ist. Aber dann schmeißt er das natürlich in die Zukunft irgendwo, sagte Joyner. Dies ist aber für mich das typische Merkmal eines Dominionisten. Mit anderen Worten, die meisten glauben, Jesus kommt wieder. Naja, wir sehen das nicht so. Wir sehen, wir werden regieren. Ritter von Malta, sein Papst wird regieren. Gottes Reich auf Erden bauen. Amillennialism, das ist die Glaubenslehre der katholischen Kirche. Amillennialism. Millennialism. Da ist kein buchstäbliches Millennium von 1000 Jahren. Obwohl die Bibel davon spricht, schieben wir das mal beiseite. Katholische Lehre sagt nein. Katholische Lehre ist, es gibt keine genaue tausendjährige Herrschaft. Dieser Ausdruck bezieht sich auf die gesamte Kirchengeschichte. Diese Sichtweite wird heute von Katholizismus und einigen konservativen protestantischen Gruppen vertreten. Hier ist Joyner zusammen mit militärischen Männern, um zu zeigen, dass die auch Ritter von Malta sind in Amerika. Rick Joyner sagt in dem Artikel in Dutch Streets in 2007, die wahren Soldaten des Kreuzes machen mobil. Die Kirche, von welcher Kirche redet er denn als Ritter von Malta? Von der katholischen Kirche, wird bald mit einer Schönheit geschmückt werden, die nicht von dieser Welt ist. Also ihr irdisches Reich kommt bald. Ach, Ritter von Malta. Dieser Krieg, sagt er, ist ein Kampf um die Herzen und den Verstand der Menschen. Das ist jetzt er, der spricht. Tausende und abertausende Anhänger weltweit. Er gibt sich vor als Evangelikaler, aber ist ein Ritter von Malta. So typisch. Es ist ein geistlicher Kampf und die Waffen sind geistlich, nicht weltlich. Es geht um das Gedankengut. Das haben wir ja von Anfang an gesagt. Dieser Kampf zwischen dem König des Nordens und des Königs des Südens ist ein Kampf um das Denken. Genauso war es während des Kalten Krieges. Denn ein Schwerpunkt des Kommunismus war die Zerstörung der Religion. Der Kommunismus verkündete über 70 Jahre lang, Gott sei tot. Und dann kam der Tag, an dem Gott verkündete, der Kommunismus ist tot. Und es war ein schneller Tod. Einige Länder konnten ihn noch auf der Intensivstation am Leben erhalten, aber de facto ist er tot. Es war nicht einfach die Wall Street, die den eisernen Vorhang niederriss. Gottes Wort hat ihn zu Fall gebracht. Gottes Wort hat ihn zu Fall gebracht. Hier ist Rick Joyner mit General Jerry Boykins, ehemaliger Mitglied der Delta Force, Führer der Leiter und Leiter der Green Berets. Das sind alles Ritter von Malta. Und die haben ein Ziel. Das kommende Königreich, schreibt er weiter. Das Reich Gottes wird nicht sozialistisch sein, sondern eine Freiheit bieten, die sich heute kein Mensch vorstellen kann. Zunächst wird es wie Totalitarismus aussehen. Schwer in deutscher Sprache. Totalitarianism, kein Problem in Englisch. Wieso kommt das nicht in Deutsch so leicht? Also es wird aussehen wie totale Beherrschung. Denn der Herr wird den Geist des Antichristes, der jetzt die Erde beherrscht, mit dem Schwert seines Mundes vernichten und viele Nationen wie Ton zerschlagen. Also er sieht den Antichristen hier alles, was gegen seine Kirche ist, was verhindert, dass sie die Macht ergreift. Aber grundlegend für seine Herrschaft wird 2 Korinther 3,17 sein, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Anstatt Freiheiten wegzunehmen und immer herrschsüchtiger zu werden, wird sich das Reich von einer notwendigen Phase der Kontrolle, es gibt eine notwendige Phase der Kontrolle, wo die Menschen Wahrheit, Integrität, Ehre und richtige Entscheidungen lernen, zu steigender Freiheit entwickelt, so wie sie es vertragen. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Jetzt, wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, die dafür sorgen werden, dass der Mensch umgebastelt wird in seinem Denken, damit sie ihn total beherrschen und er artig geworden ist? Und wie soll denn das vor sich gehen? Werden Menschen da umgeschult? werden sie vielleicht in Strafhäuser umgebastelt? Es wird ja erst Totalitarianismus geben, also totale Kontrolle. Die haben das wahrscheinlich schon irgendwann mal geübt, vielleicht sogar hier in Europa irgendwann mal. Ich wundere nur, frage nur. Die Bibel sagt, Johannes 18, Vers 36, und wenn ich sowas gelesen habe, ist die Bibel immer so eine Erleichterung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Die bauen hier ein anderes Reich, aber es ist nicht ein biblisches Reich. Denn das biblische Reich ist, was der Geist Gottes in jedem Menschen bewirkt. Und wenn Gott Menschen verändert, nicht weil er sie zwingt, sondern weil er sich an sich zieht durch seine Gnade und seine Liebe und sein Vorbild, ändern sich Menschen von dem, was sie waren, zu dem, was sie sein können in Jesus Christus. Diese zwei Reiche sind total verschieden. Und das erste Reich des Zwangs hat noch nie und wird auch nie das erreichen, was sie wollen. Ich weiß, Augustinus hat gesagt, wenn ein Baum einen schlechten Ast hat, dann schneid ihn ab, vor dem der ganze Baum krank wird. Ja, wie viele Menschen müssen dann umgebracht werden, vor dem da ein einheitliches Denken ist? Ist das vielleicht, warum so viele Zuchthäuser heute gebaut werden in all den Ländern? Ich staune, wenn ich sehe, wie viele da aufgerichtet werden und die stehen alle leer. In meinem eigenen Land riesen Plätze. Und ich denke mir, was ist denn das? Und die Zäune, hoch. Und man kann nicht erst ein Streichholz durch diesen Zaun durchschieben. Was planen denn die? Er schreibt, das Reich wird in vielerlei Hinsicht autoritär beginnen müssen, wird sich aber zu steigernder Freiheit entwickeln. So geschieht es bei allen wahren Kirchen und Bewegungen, die auf das Königreich zuwandern. Kleinen Kindern muss man enge Grenzen setzen, doch je älter sie werden, desto mehr kann man ihnen Vertrauen und Freiraum geben, vorausgesetzt, sie wachsen zur wahren Reife und persönlicher Verantwortung heran. Dennoch müssen wir anfangen, größer zu denken. Der Missionsauftrag lautet, Jünger zu gewinnen, nicht zu konvertieren und Nationen, nicht nur Personen, ganze Nationen, das ist ein Weltreich, das sie hier wollen. Die Berufen sind mit ihm zu herrschen und zu regieren, müssen anfangen, größer zu denken. Also diese kleinen dummen Kinder müssen jetzt erstmal erzogen werden. Und wer wird denn die Erziehung hier unternehmen? Er vielleicht? Und wer soll erzogen werden? Ich vielleicht? Ich hab Nachrichten für ihn. Ich habe ihm was zu sagen. Hey, ich bin zu alt, dass du mich hier umbastelst. Gott kann mich vielleicht umbasteln, aber du, lass es mir nicht gefallen. Oder ist das zu frech? Oder sind da andere, die auch vielleicht so denken werden? Und dann, naja, dann kommt es zu Krach auf dieser Welt. Er sagte, er hat eine Vision. Als ich heute Morgen betete, sah ich einen großen Feuerball aus dem Himmel fallen. Er kam direkt auf mich zu. Und da ich wusste, dass ich unmöglich ausweichen konnte, versuchte ich es auch nicht. Er traf mich direkt in der Brust. Dann wurde mir das schönste Hochzeitskleid gezeigt, das ich je gesehen hatte. Es war wahrlich nicht von dieser Welt, überirdisch schön. Dann sprach die Stimme des Herrn zu mir und sagte, hilf meiner Braut, dieses Kleid anzuziehen. Wer ist seine Braut? Hilf mir. Ritter von Malta, wer ist seine Braut? Die katholische Kirche. Und dann sagt er, die Kirche steht kurz davor, mit einer Schönheit geschmückt zu werden, die nicht von dieser Welt ist. Sie macht sich bereit, die herrliche Braut zu werden, die der Herr verdient. Hilf ihr. Ach ja, der arme Herr Jesus Christus. Der muss da oben warten und sie schlagen alles kurz und klein, damit sie ihm eine Braut zurechtschustern. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schrecklich? Naja, das ist Rick Joyner, Morningstar Ministries. Das ist die Theologie, das ist die Ideologie. Jetzt schauen wir mal, was für eine Macht die haben, um Menschen zu beeinflussen. Ich glaube, in einer Massenhypnose, um dieses Ding zu akzeptieren. The Call, Nashville, 7/7/2007. Erwarte prophetische Botschaften, die das Land in positivem Sinne erschüttern werden. Zigtausende Menschen werden gerufen zu diesen Megastadions und dann wird da mit ihnen gebastelt und geredet, um sie vorzubereiten, um dieses Reich nicht nur zu ergreifen, aber zu wollen mit ganzem Herzen. Ich glaube, der 777 wird für unser Land ein Schlüsseldatum sein. Ich rufe alle auf, sich in diesem entscheidenden Ereignis anschließen wollen, dem Ruf und dem Titanenstadion in Nashville zu folgen. Wir werden beten, fasten und gemeinsam zur Wende für unsere große Nation aufrufen. Dieses Event wird schicksalhaft sein. 777. The Call Nashville. Schaut euch mal an, wie viele Menschen da sind in diesem Stadion. Und alle sind so begeistert. Das Ziel von The Call Nashville war, dass die Kirche ihren Ehebund mit dem Herrn erneuert, Buße tut für ihre Dulden Isabels. Wo kommt denn die Theologie her? Dann hätten sie eine ganz andere Theologie, wenn sie wüssten, wer Isabel wirklich war. Sie erscheint ja da in der Kirche des Mittelalters in Offenbarung. Und dafür zu beten, dass eine neue Jesusbewegung das Land erfasst. Wir wollen eine neue Situation. Es war eine Versammlung von 7. Juli 2007, 777, im Titanenstadion von Nashville. Interessant, Titan. Titan sind die Mächte, die gekämpft haben in diesem Götterkrieg. Eigentlich ist es ein Hinweis auf dämonische Mächte. Es war eine beeindruckende Zeit der Anbetung des Herrn Jesus Christus und des Fastens und Betens für unser amerikanisches Land. Mehr als 70.000 Menschen füllten zwischen 10 und 20 Uhr das Fußballstadion. An diesem ungewöhnlichen Datum, 777, hauptsächlich junge Erwachsene waren auf dem Feld, da das Ereignis auch speziell für junge Erwachsene zwischen 16 und 25 gedacht war. Von der Bühne aus gaben alte und junge Erwachsene Zeugnis und sprachen Bußgebete für die Sünden ihrer Generation, vor allem Abtreibungen, Sex außerhalb der Ehe, Homosexualität, alle diese Dinge. Buße für die Nation. Das Größte an diesem Event war, wie intensiv die Leute durch Musik anbeteten. Dadurch blieb der Ort voller Energie. Es war gewaltig, wie Zehntausende mit erhobenen Armen anbeteten und für König Jesus sprangen und tanzten. Verschiedene Bands mit ganz unterschiedlichen Musikstilen waren auf der Bühne. Ihr könnt euch das vorstellen. Und Daniel sagt, ein Zeichen der Endzeit, wenn sie sich niederbeugen vor dem Bild. Und seine drei Freunde haben sich geweigert und wurden ins feurige in den feurigen Ofen geschmissen. Dass allerlei Musik eine große Rolle spielte. Allerlei Musik. Dreimal wird es wiederholt in Daniel, welche Rolle Musik in dieses Niederbeugen vor dem goldenen Bild Nebukadnezars war. Und in der Endzeit sollten sie sich niederbeugen vor dem Bild des Tieres. Kirche und Staat sollen zusammenkommen und dem Tiere ein Bild machen. Denn das Tier war Kirche und Staat zusammen und die neue Weltregierung Kirche und Staat zusammen. Und zur Ehre des ersten Tieres, die Basis, wird die Sonntagsverehrung sein. Hier sehen wir es. Es wurden sogar drei Pärchen direkt dort im Stadion getraut. An diesem einzigartigen Datum fanden die meisten Hochzeiten in der Geschichte statt. Bei der Ehe geht es um den wahren Bund. Das, was so tragisch ist, ist, das sind ja gute Ziele. Es sind ja gute Ziele, dass der Mensch wieder Ehrfurcht vor Gott bekommt, dass die Ehe wieder stabil wird. Das sind gute Ziele. Aber kann man sie erzwingen? Das ist die Frage. Kann man sie erzwingen? Möchte Gott ein Königreich des Zwangs? Oder möchte er ein Königreich, wo Menschen bekehrt sind und aus Liebe diese Dinge lassen? Hier wandern sie auf diesen Straßen. Jetzt Numerologie bei einem okkulten Denken hat einen gewaltigen Einfluss. Und darum kann man auch sehen, hier, Numerologie spielt überall eine Rolle. Genau 40 Jahre nach der Rebellion der Hippie-Bewegung, und so nebenbei, wer hat denn die begonnen? Wer war denn hinter der Hippie-Bewegung? Waren es nicht die Jesuiten von Georgetown University, die sogar in den Präsidentenhäusern waren? Und mit den Präsidenten von Kennedy bis durch nach Bill Clinton unterrichtet haben und die Hippie-Bewegung gefördert haben? Wo zehntausende junge Leute zum Lebenssommer nach San Francisco pilgerten. Es gab einen Aufruf, die 40 Tage davor zu fasten, und zwar ab den 28. Mai 2007, Pfingsten, und viele Menschen fasteten auf ihre Weise in diesen 40 Tagen. Außerdem nahmen mehrere zigtausend am 777 an einem Gebetsmarsch statt, und der ging über die Bundesstraße 40, die symbolische Straße 40, alles Numerologie. Vom Sonnenaufgang bis Untergang verbrachte man die ganze Zeit in Gottesdienst, Gebet, Buße, das haben wir schon gerichtet. Richter aller Menschen um Gnade für sein Volk, dem Leib seiner Braut erlaubt, in der verheißenen Ruhe einzugehen. Hebräer 4. Auf dem Treffen betonten verschiedene Personen, dass wir uns an einem positiven Meilenstein der Generationen befinden. 40 ist ja auch eine Generation. Vor 40 Jahren, im Sommer 1967, eroberte Israel in 6 Tage Krieg Jerusalem zurück. Heute, 40 Jahre später, findet eine Verschmelzung des Schicksals der wahren Kirche mit dem Schicksal der Nation Israel statt. Was hat Licht und Finsternis miteinander zu tun? Ich habe nichts gegen irgendeine Nation. Wie schlimm auch immer so eine Nation sein kann oder sein könnte. Ob das Menschen in Afrika sind, die vorher andere Menschen abgeschlachtet haben. Ob das Menschenfresser sind. Das ist egal. Wenn sie Jesus Christus annehmen, dann sind sie was? Andere Menschen. Paulus sagt, so waren einige von euch, aber ihr seid gewaschen. Ich möchte, dass jedes Volk sich zu Jesus Christus bekehrt. Aber was hat ein Volk, das Jesus Christus als einzigen Erlöser erkennt, zu tun mit einem Volk, das Jesus Christus total ablehnt. Die zwei können doch nichts gemeinsam haben im religiösen Sinne. Aber jeder, der Christus ablehnt, und dazu gehörte ich war der Schlimmste, kann doch wieder in diesen Weinstock hineingepropft werden. Und so die Juden auch, und so die Islamiten auch, und so irgendeiner aus dem Heidentum auch. Und das ist der Ruf Christi. Was haben diese miteinander zu tun? Gar nichts. Das ist ein theologisches Bild, ein falsches theologisches Bild, das über Jahre vom Katholizismus in die Welt reingelegt wurde. Und wir werden es weiter studieren. Gut, das war vorbei, dann kam da noch ein Call. Detroit, schaut euch mal das Datum an. 11, 11, 11. Wiederum, tausende Menschen. Man beobachtet das Datum für die Call-Versammlung in Detroit. Da kamen sie wieder zusammen. Und dann eine Rallye, die Response-Rallye, gerade vor dieser Präsidentenwahl. Um mal zu sehen, was für eine Macht die Religion und die Politik zusammen in diesem Land bewirken kann. Das sind Spiele, um zu schauen, wie weit sind wir? Wie weit wirkt diese Massenhypnose? Eine Nation in der Krise, schaut euch mal diese Menschenmassen an. Das ist unglaublich. Rick Perry, er war ja Präsidentskandidat, und dann hat er sich ein bisschen dumm verhalten in einigen Interviews und hat es nicht geschafft bis zum Endlauf. Aber das ist ja nicht wichtig. Sie wollen ausfinden, wie steht es mit den Menschen? Die Antwort: In Houston begann sind die heutigen bundesstaatenweite Versammlung mit keinem Präsidentschaftskandidaten verbunden. Es soll also nicht ein Kandidat sein, es soll ein allgemeines politisches, religiöses Tasten sein, um zu schauen, wie weit sind wir. Die Response geht es um Gebet jenseits von Politik, um den Gebrauch unserer Freiheit innerhalb des Regierungssystems, das Gott uns gegeben hat. Wir wollen unsere Stimmen vor dem Himmel erheben und um Transformation, Umgestaltung in Amerika flehen. Die Bibel hat gesagt, es wird kommen. Hier kommt's. 10 Evangelical Power Brokers behind Rick Perry. 10 mächtige Evangelikale hinter Rick Perry. Gebetsinitiative für Rettung Amerikas. Also hier sind die Evangelikalen und hier sind die Politiker auf einer Plattform. Focus on the Family Gründer, James Dobson, Family Research Council Präsident, Tony Perkins, Richard Land, alle die großen Persönlichkeiten, Doug Strinner, von der Neuapostolischen Reformation, Jim Gallo, Pastor von der kalifornischen Megakirche, alle zusammen. Gallo, Vorsitzender von Renewing American Leadership, REAL, Leiterschaft erneuern, eine Gemeinnützungsorganisation des ehemaligen Sprechers der Repräsentantenhauses Newt Gingrich mit Ziel. Also alle diese Politiker und diese Kirchenleiter auf einer Plattform. Am wichtigsten ist jedoch, dass Garloch ein strenger geistlicher Berater von Präsidentskandidaten wie Newt Gingrich zum Beispiel. Und Newt Gingrich hat ja jetzt den neuesten Republikaner gefördert. Also hängen sie alle zusammen. Und er hat ein paar extreme Aussagen auch gemacht. Dann ist es auch Alice Patterson, die Versöhnerin. Justice at the Gate, es geht da um Rassenverhältnisse auszubessern, um die Vergangenheit hinter sich zu legen. Apostel für Homorechte, Tony Evans. Interessant. Präsidenten schütteln die Hand. Samuel Rodriguez, das ist eine interessante Persönlichkeit für die National-Spanisch-Christliche Leitungskonferenz, um die Hispanics dazu zu bringen, David Lane. Das sind wichtige Dinge, die hier passieren. Und dann, Detroit, diese Call, dieses Ereignis, mit radikalen Response-Kundgebungen des texikanischen Gouverneurs Rick Perry im August verbunden, welche vom Internationalen Haus des Gebets organisiert wurde. Das sind große, große Organisationen in Amerika, zu dem Engel gehören. Und dazu kommen diese sieben Berge Dominionismus hervor. Das ist, was sie wollen. Sie wollen einen Totalmachtgriff machen. Also dieser Gouverneur Rick Perry hat versucht, sich von seinen vielen extremen Mitarbeitern zu distanzieren, die mit ihm die Response-Gebetsversammlung organisieren. Und einige von ihnen haben gesagt, dass Oprah Winfrey ist ein Apostel des Teufels und so weiter und so fort. Also da waren ein paar wirkliche extreme Männer dabei. Aber im Großen und Ganzen war es die große Kirchenfamilie in den Vereinigten Staaten. Die Organisation Right Wing Watch ist eine interessante Organisation, denn die möchte gerne Staat und Kirche getrennt halten. Also wenn man forschen will, was passiert jetzt auf dieser Ebene, wo Kirche und Staat zusammenkommen, ist es immer interessant, um zu schauen, was sagen die, was sagen die. Denn die haben ganz andere Gründe, warum sie Kirche und Staat auseinanderhalten wollen, denn sie sind total säkulär. Sie sind eigentlich König des Südens Ideologie. Aber sie haben keine Chance, denn die Bibel sagt, der König des Nordens wird sie überrollen. Und wir sehen ja, er hat die Massen an seiner Seite. Also Right Wing Watch behauptet, dass die Response habe Verbindungen zur American Family Association, Internationalem Haus des Gebets, James Dobson's Focus on the Family. Das sind interessante Organisationen, Mega-Organisationen. America has turned away from God. Wir müssen zurück zu Gott, wir müssen zurück zu Gott. Wenn es gute und starke und geradlinge Führung für das Volk gibt, wo wir uns von Gott abgewandert haben und unser Land gleichzeitig aus so vielen scheinbar unterschiedlichen Ecken angegriffen wird, was für eine Zeit in der Geschichte unseres Lebens, um zu erkennen, dass wir nicht alle Antworten haben. Das haben wir nicht in der Hand. Gehen wir zu Gott und ins Gebet, die ganze Nation zurück zu Gott. Hört sich so gut an. Aber da ist ein Wurm drin, wenn man die Bibel kennt. Dobson hat gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich es schätze, dass du das machst. Und ich bin sicher, Shirley ist ebenso dankbar. Zehntausende, Hunderttausende sind dankbar, weil es genau das ist, was wir jetzt brauchen. Der Papst sagt, die Familie ist die Basis. Dobson sagt, die Familie ist die Basis. Staat und Kirche kommen zusammen, Riesenrallies mit zigtausenden von Menschen. Komm, wir nehmen die sieben Berge zurück. American Family Association, diese Organisation, die existiert, um gegen alles, was König des Südens Ideologie ist, zu kämpfen. Alles, was ohne Gott ist, muss bekämpft werden. Menschen, die zusammenleben, Homosexualität, alle diese Dinge, das ist ihr Ziel. Eine ganze Organisation, die ständig nur gegen diese Dinge kämpft. Wir müssen die Ehe wiederherstellen. Wir brauchen eine Lösung für die Ökonomie. Und dazu haben wir Gott nötig. Lou Engel has Prophecy of looming natural disasters. Naturkatastrophen, sagt er, werden kommen. Und Naturkatastrophen sind Strafe Gottes für die Gottlosigkeit Amerikas. Es fasziniert mich, dass wir das auch glauben, dass Naturkatastrophen und Dinge, die verkehrt gehen, Zeichen Gottes sind. Denn es steht ja geschrieben in Matthäus 24 und Lukas 21, dass diese Dinge werden über die Erde kommen. Aber die glauben, das wird aufhören und es wird ein Friedensreich geben, in dem die Kirche regiert. Vor seiner Abreise zur dieswöchigen Presidency 5 Konferenz in Orlando hatte Reg Perry zwei Führer der religiösen Rechten und das Leitungsteam seiner President Five Wahlkampfs in Florida, John Steinberger und Pam Olson, der sieben Berge Dominionism prägt. Also die wollen das, alle zusammen. Und natürlich dieser Gedanke, Israel und die Kirche, wir tun das gemeinsam. Die meisten Leute denken, naja, Israel wird alleine zurückbleiben, wir sind glücklicherweise nicht mehr da, aber Katholizismus glaubt das nicht. Aber das ist immer etwas für jeden, denn beide Theologien kommen von ihnen, aber ihre interne Theologie ist, sie werden das Königreich beherrschen. Also International House of Prayer sind Leute, die vor allem mit Israel zu tun haben. Family Research Council, die glauben an Israel und Zusammenarbeit mit Israel. Wie unser Leitbild erklärt, der Familienforschungsrat unterstützt Ehe und Familie als Grundlage der Kultur, Wiege der Tugend und Quelle der Gesellschaft. Hört sich an wie der Papst. Im eigentlichen Sinne entsteht eine Familie nur durch Blutbande. Ehe und Adoption und Ehe ist die Vereinigung von einem Mann und einer Frau. Also sie wollen wieder diese ehrenvolle Dinge herbeibringen. Biografie. Tony Perkins, Präsident des Washington D.C. sitzenden Family Research Council. Er war im Parlament. Er hat Macht in diesem Bereich. So, das ist das Königreich, das sie wollen. Das ist das Königreich, das sie erobern wollen. Und sie wollen Staat und Kirche miteinander vereinen. Jetzt möchte ich mal eine Typologie mit euch studieren. Und die heißt, gib mir dieses Bergland. Hier geht es um ein ganz anderes Land. Joshua 14, 6 bis 15. Da traten die Söhne Judas vor Joshua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes und der Kenisita sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hatte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Er und Joshua, es waren ja zwei der Spione, die einzigsten, die einen guten Bericht brachten. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir im Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufzogen, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Wir müssen diese Worte gut studieren, denn hier ist eine Typologie. Hier ist die Sprache von einem antitypischen Kanaan in der heutigen Zeit, das für Gottes Volk vorbereitet ist. Und dieses antitypische Kanaan wird Gottes Volk bekommen. Er wird es ihnen schenken. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten hast, soll dein Erbteil sein. Und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Also wenn wir dem Herrn ganz nachfolgen, dann wird dieses Land unser Erbe sein. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es dort mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Also Gott hat ihn erhalten und er sollte dieses Bergland erben. Und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb dem Sohn des Jephunne Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohns Jephunnes, des Kenitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Immer wieder wird es wiederholt. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Arbas. Der war der größte Mann unter den Enakitern und das Land ruhte aus vom Krieg. Also hier waren die Riesen gewesen. Und das Volk hatte gesagt, wir können diese Riesen nicht überwältigen, wir sind zu schwach. Sie hatten vergessen, dass Gott gesagt hat, ich werde für euch kämpfen. Ihr werdet nur zuschauen müssen. Aber sie versagten. Und diese Riesen waren für sie, naja, zu groß, um zu überwinden. Antitypisch haben wir genau das Gleiche. Das Volk hat auch gesagt, wir können diese Riesen nicht überwinden. Wir können sie nicht überwinden. Sie sind zu groß für uns. Wer sind denn die Riesen heute? Ich habe es in den letzten Vortragreihen habe ich darüber geredet. Die modernen Riesen, die wir überwinden müssen, ist das säkulare Denken, die Evolutionslehre, die Gewalt der anderen Mächte, der anderen Kirchengesellschaft, der Ökumene, all diese Dinge. Wir sind zu klein, wir können es nicht machen. Wird Gott nicht für uns kämpfen? Wird Gott nicht für uns kämpfen? Ich habe die Geschichte erzählt, ich erzähle sie mal wieder. Ich saß da in dieser Kirche und der Prediger, ich war eingeladen, um Evolutions- und Evangelisationspredigen zu halten. Und der Prediger, der da war, der wusste nicht, wer ich war. Jeder braucht ja auch nicht wissen, wer ich bin, ist auch okay so. Aber er saß da vorne oder stand da vorne und predigte über die Evolutionslehre und sagte genau das. Er sagt, wir haben keine Antworten, wenn es kommt zur Evolution. Wir haben keine Macht, gegen diese überwältigenden Wahrheiten und Kenntnisse zu kämpfen. Wir haben keine Chance. Und so ging er weiter und weiter. Und ich dachte, oh, meine Güte, ich denke, ich kriege Kopfschmerzen. Und ich habe sicher die Augen gerollt, meine Frau angeguckt. Ich hätte ganz still sitzen müssen. Und er hat es gesehen, vorne vom Pult. Und er hat sich so rübergelehnt und hat gesagt, und du da, du rollst mit den Augen. Es ist so, wir haben keine Antworten, wir haben keine wissenschaftlichen Gegenantworten gegen die Evolutionslehre, die sind viel stärker wie wir. Und alle fingen an zu lachen und er wusste nicht, warum. Naja, bei den Vorträgen hat er dann sicher gemerkt, warum sie alle gelacht haben. Wer sind diese Riesen, dass wir Angst vor ihnen haben müssten? Und hier ist einer 85 Jahre alt, 45 Jahre später. Er musste 40 Jahre da in der Wüste rumwandern mit einem stockigen Volk. Und er sagt, gib mir diesen Berg. Gib mir diesen Berg mit diesem großen König, den allergrößten von allen, und diesem mächtigen Volk und diesen mächtigen Festungen. Wir haben die Wahrheit. Wir haben Gott hinter uns. Wir wollen ein Königreich, das nicht vergeht. Ein ewiges Königreich. Gib mir dieses Bergland. Ich suche dieses Bergland. Ich suche das Reich Gottes. Ich suche nicht ein irdisches Reich mit Gefängnissen, wo Menschen gezwungen werden und umgezogen werden, damit sie anders denken, so wie diese Welt es haben will. Ich suche ein himmlisches Königreich. Gib mir dieses Bergland, Konflikt und Courage, Patriarchen und Propheten auch. Ich bin auch heute so stark, wie ich war am Tag, als mich Mose aussandte. Nur gib mir dieses Bergland. Noch bevor der Verteilung des Landes begonnen hatte, machte Kaleb, begleitet von den Häuptern seines Stammes, einen besonderen Anspruch geltend Außer Joshua war Kaleb nun der älteste Mann in Israel. Wir brauchen nicht alles lesen. Ich suche dieses Bergland. Und Mose hat es mir versprochen. Und das war die Stimme Gottes. Ich suche dieses Bergland. Kalebs Glaube war noch ebenso stark wie damals, als er dem ungünstigsten Bericht der Kundschafter widersprach. Er hatte auf Gottes Zusage vertraut, dass er sein Volk in Besitz Kanaans bringen werde und ihm rückhaltlos gehorcht. Mit seinem Volk hatte er die lange Wüstenwanderung ertragen und die Enttäuschungen und Beschwernisse der schuldig gewordenen geteilt. Doch er klagte niemals darüber, sondern rühmte Gottes Gnade, die ihn in der Wüste bewahrte, als seine Brüder hinweggerafft wurden. Ich glaube, wir stehen kurz vor dem Einzug. Denn die Bibel sagt, wenn die Könige der Welt ihre Macht dem Tiere geben, dann kommt eine kurze Zeit. Und er wird angebetet werden. Mit anderen Worten, er hat Richtlinien, die gegen Gott sind, die er in die Welt gesetzt hat, aufgrund seiner Vernunft. Maßgaben und Regeln, die gegen Gottes Wort sind. Er sagt, ich gebiete euch, den ersten Tag der Woche zu halten und ich gebiete, dass ihr 7 Tage lang arbeitet. Gott hat gesagt, ihr sollt den 7. Tag heiligen und ihr sollt an ihm ruhen, denn er ist unser Schöpfer. Einer von beiden ist unbiblisch. Die Evangelikaler behaupten, er hat die Gebote geändert. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu ändern. Wir müssen wählen zwischen diesen beiden Systemen. Gehorsamkeit zu Gott, Gehorsamkeit zur Welt. Wem wollen wir gehorchen? Die Bibel sagt, Erlösung nur durch Jesus Christus. Dieses System sagt, die Kirche wird dich zurechtschustern. Die Kirche wird dich zurechtschustern. Und der Papst, der jetzige Papst, sagt, die Anerkennung seiner Obermacht ist ein Sakrament. Meine Güte, ein Sakrament, das ist ja ein Mittel zum Heil. Ich soll einen Mensch anerkennen als Mittel zum Heil. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen, durch den wir erlöst werden können, außer Jesus Christus. Sie sagen, es gibt andere Mittler. Du kannst Maria fragen. Kannst die Heiligen fragen, um zu helfen? Keinen anderen Namen, sagt die Bibel. Vatikan II sagt, doch, es gibt wohl andere Namen. Sogar die Atheisten sind im Sinne Gottes Volk. Ist das nicht faszinierend? Wem soll ich denn da glauben? Muss ich der Bibel glauben oder muss ich diesem System glauben? Wem soll ich mich unterordnen? Die Bibel sagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Die Kirche sagt, komm zu mir, ich vergib sie dir. Ich vergib sie dir. 2 Systeme, 2 Königreiche. 1 hier auf Erden, 1, was nicht von dieser Erde ist. Die Feiglinge und Empörer waren in der Wüste umgekommen, aber die gerechten Kundschafter aßen von den Trauben am Bache Eschkol. Jeder empfing nach seinem Glauben. Die Ungläubigen hatten ihre Befürchtungen bestätigt gesehen. Sie haben gesagt, es wäre besser gewesen, um in der Wüste zu sterben, als um hier gegen diese Riesen zu kämpfen. Und Gott hat gesagt, okay, geht, sterbt in der Wüste. Ihr wollt es haben? Geht, sterbt in der Wüste. Sie wollten es ja, sie haben es ja gefragt. Aber wenn wir Glauben haben, dann können wir diesen Berg besitzen. Wir brauchen keine Angst davor haben. Im Gegensatz zu Kaleb, es ist interessant, dass die Söhne Josefs redeten mit Joshua und sprachen, warum hast du mir nicht nur ein warum hast du mir nur ein Los und einen Anteil zum Erbbesitz gegeben, obgleich ich doch ein großes Volk bin, da der Herr mich bisher so gesegnet hat? Das hört sich ganz anders an. Einen ganz anderen Geist als Kaleb bei der Verteilung des Landes verriet die Forderung der Kinder Josefs des Stammes Ephraim mit dem halben Stamm Manasse. In Anbetracht ihrer großen Zahl verlangten sie einen doppelten Gebietsanteil. Dabei war ihnen das Reichste des Landes zugefallen. Auch die fruchtbare Ebene Saron gehörte dazu. Aber im Tal besaßen die Kanaaniter noch viele wichtige Städte. Vor der Mühe und Gefahr, ihren Besitz erst zu erobern, schreckten viele Israeliten zurück. Kaleb sagt, gib mir dieses Bergland. Die sagen, hast du nicht ein anderes Stück für mich? Da sitzen ja die. Kaleb sieht diese Riesen und sagt, den will ich haben. Und die sagen, gib mir was anderes. Der Stamm Ephraim zählte ebenso wie der Stamm Juda, zu dem Josua gehörte, zu dem größten in Israel. Und ihre Mitglieder fühlten sich wie selbstverständlich zu besonderen Ansprüchen berechtigt. Aber Josua sagt, nein, wenn ihr Angst habt vor den Städten, wenn ihr Angst habt vor den Mächten, die sich hier gesammelt hatten, dann lasst da noch Holzland da drüben. Nehmt einen Beil und schlagt die Bäume ab und macht euch ein Land da. Manchmal ist es leichter, um die Bäume abzuhacken, als um zu stehen für das, was Wahrheit ist. Die Antwort zeigte den wahren Grund ihrer Beschwerde. Es fehlte ihnen an Glauben und Mut, die Kanaaniter zu vertreiben. Das Gebirge wird nicht Raum genug für uns haben, sagten sie. Dazu gibt es eiserne Wagen bei allen Kanaanitern, die im ebenen Land wohnen. Wenn wir diesen Geist haben, kurz vor dem Ende, wie wollen wir dann dieses Erbteil erreichen? Wenn wir nicht wissen, dass Gott für uns kämpft, dann werden wir auch zitternde Knie bekommen. Dann schaut mal, wie überwältigend die Macht ist, die sich jetzt zusammenrafft für den Endstreit. Gott hatte Israel seine Hilfe versprochen. Und hätten die Ephraimiten Kalebs Glaubensmut besessen, hätte ihnen kein Feind widerstehen können. Ihren offensichtlichen Wunsch, Mühen und Gefahren aus dem Wege zu gehen, begegnete Josua mit der Festigkeit. Du bist ein großes Volk, sagte er. Du wirst die Kanaaniter vertreiben, obwohl sie eiserne Wagen haben, denn du wirst mächtiger sein als sie. Die können eiserne Wagen haben, ist kein Problem. Sie können den Staat an ihrer Seite haben. Sie können das Militär an ihrer Seite haben. Sie können die Banken an ihrer Seite haben. Sie können alle sieben Berge beherrschen. Und da bleibt für uns nichts übrig. Aber wenn wir Gott haben, dann haben wir alles. Dann haben wir alles, wir brauchen noch keine Angst zu haben. Ihre Streitwagen können uns nichts tun. Im Gegensatz dazu Kaleb, in allen mühsalen Gefahren und Plagen der Wüstenzeit und während der Kriegsjahre, seit dem Einzug in Kanaan, hatte der Herr ihn behütet. Und noch jetzt, mit über 80 Jahren, war seine Lebenskraft ungemindert. Typologisch denken. 80 war ja nicht so alt in der Zeit. Mose wurde 120 Jahre alt. Also das wäre ein Vergleich vielleicht zu einem 50-Jährigen heute. Ist nicht so schlimm. Mit 50 bin ich noch über Zäune gesprungen. Aber ein bisschen später musste ich über Zäune klettern, so wie mein Freund Henry wohl weiß. Wir kamen zu dem Zaun, zack, war er rüber. Und ich musste gucken, wo ist das Tor. Aber es geht hier um den Geist. Man kann alt sein und immer noch den gleichen Mut haben, als wie man jung war. Und manchmal kann man auch mehr Mut haben, weil man mehr Gottesvertrauen gelernt hat. Wenn wir nicht Gottesvertrauen jetzt lernen, dann werden wir Angst haben vor diesen Riesen, deren Stärke einst Israels Glauben ins Wanken brachte. die Festung zu entreißen. Aber Kaleb sagt, gib mir dieses Bächlein, ich suche das. Kaleb erhielt das Erbteil, wonach er 40 Jahre lang ausgeschaut hatte. Und im Vertrauen auf Gott vertrieb er von dort die drei Söhne Enaks. Er ging gegen die Riesen an. Ihr wollt mir sagen, dass die ganze theologische Welt behauptet, der Sabbat ist verlegt auf dem Sonntag, und ihr wollt behaupten, dass es nicht so ist? Zeig's mir in der Bibel. Wo steht's geschrieben? Ist das nicht unsere Antwort? Wo steht's geschrieben? Wähle. Wähle, oder? Du darfst nicht kaufen und du darfst nicht verkaufen. Mein Gott hat gesagt, mein Wasser und mein Brot ist gewiss. Nimm's. Haben wir den Mut dazu? Aber sein Eifer erlahmte nicht, nachdem er sich um sein Haus Besitz erworben hatte. Er ließ sich keineswegs nieder, um das Erbe nun zu genießen, sondern drängte auf weitere Eroberung zum Besten des Volkes und zur Ehre Gottes. Hieß hier, dieser 85-Jährige, er schlägt diese drei und er kämpft noch für den Rest Israel auch noch. Jesus möchte, dass alle, die seinen Namen bekennen, tüchtige Arbeiter werden. Es ist nötig, dass jedes Glied persönlich auf den Felsen Jesus Christus baut. Ein Sturm ist im Anzug, der das geistliche Fundament jedes Einzelnen bis zum Äußersten durchrütteln und prüfen wird. Meidet deshalb den sandigen Grund. Jagt nach dem Felsen, grabt tief, legt ein sicheres Fundament, baut, oh, baut für die Ewigkeit. Wir suchen das Bergland. Baut mit Tränen, mit innigem Gebet. Jeder von euch soll von nun an seinem Leben durch gute Werke Schönheit verleihen. Männer wie Kaleb sind es, die in diesen letzten Tagen am meisten gebraucht werden. Es ist für mich so faszinierend, wie die Bibel sich erfüllt, wie alles genau so kommt. Wann haben wir angefangen mit diesen Vorträgen? Oder ich wenigstens. 26 Jahre her. 26 Jahre her. Da war alles Zukunft. Vielleicht. 26 Jahre später, nichts ist Zukunft. Alles ist geschehen. Es wird ein Sonntagsgesetz kommen. Pff, keine Chance. Nicht zu unserer Lebzeit. Gar nicht möglich. Der Mensch ist säkulär. Die Geschäfte sind sonntags offen. Nie wird das geschehen. Vergiss es, Deutschland. Macht sie zu. Obergericht. Aber die werden das doch nicht erzwingen. Eure Macht. Ihr werdet 6 Tage arbeiten, aber am 7. Tag werdet ihr ruhen. Am 1. Tag werdet ihr ruhen. Ist nicht mehr Zukunft, das ist jetzt. Kirche und Staat werden zusammenarbeiten wollen. Schaut euch mal diese Response-Rallies an. Wollen sie das? Absolut. Ich sage nicht, ich weiß, wann Jesus kommt, denn seine Gnade ist unbegrenzt. Aber eins weiß ich, der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Und wir können bald uns hinsetzen und mit ihm essen. Und die andere Mahlzeit, die Mahlzeit der Vögel, der Tisch ist auch gedeckt. Wenn die Zweifler unmöglich sagen, wenn sie beim Gedanken an hohen Mauern und starke Riesen erzittern, dann sollen die treuen Kalebs vortreten, die einen anderen Geist haben. Die Wahrheit Gottes, der Erlösung bringt, wird zu den Menschen gelangen. Wenn Prediger und bekennende Gläubige ihr nicht wie damals die untreuen Kundschafter Steine in den Weg legen. Wir wollen heute Kalebs, die nach vorne drängen. Die Stimme der Kalebs soll gehört werden. Die Zeit ist vorbei, wo wir uns entschuldigen, weil wir lehren, dass das Papsttum Antichrist sei. Wir brauchen uns nicht zu entschuldigen. Wir fragen sie einfach. Wir fragen sie einfach. Lehrt ihr heute noch, dass Erlösung nicht nur durch Jesus Christus bewirkt wird, aber auch durch die Heiligen und Maria und so weiter? Lehrt ihr das heute noch oder habt ihr euch geändert? Nein, wir lehren das heute noch. Glaubt ihr noch, dass der Papst unfehlbar ist und dass die Kirche die Macht hat, die Sünden zu vergeben und dass Erlösung durch diesen Weg kommt? Glaubt ihr das heute noch? Ja, wir glauben das heute noch. Ja, was seid ihr denn dann? Dann seid ihr doch genau gegen die Bibel. Denn die Bibel sagt, es gibt nur einen Erlöser. In ihr haben wir mehrere. Ist doch nichts, um sich zu schämen. Ich möchte jedem Katholiken sagen, es gibt so viele Tausende und Millionen aufrichtige Katholiken, die den Herrn lieben. Schaut euch die Lehre an. Es geht doch nicht um die Personen, es geht doch um die Lehre. Warum war da eine Reformation in diesem Land? Warum haben sie Luther gejagt? Warum hat er sich verstecken müssen? Er wollte sich ja gar nicht erst verstecken. Seine Freunde haben ihn versteckt, ohne dass er wollte. Der Mann hatte zu viel Mut. Und wo ist die Reformation jetzt? Verstockt in einer Ökumene, wo sie alle unterschreiben, dass das rückgängig gemacht hat, dass so viel Blut gekostet hat auf diesem Kontinent. Es geht doch nicht um Persönlichkeiten, es geht um Jesus Christus. Ist er der Mittelpunkt oder ist er es nicht? Wenn die Ungläubigen Gottes Wort verhöhnen, dann sind die treuen Kalebs gerufen. Gerade dann werden sie fest auf ihrem Posten stehen. Ohne Schau, unschütterlich gegenüber Vorwürfen. Wir haben doch nichts zu fürchten, wir stehen doch auf dem festesten Fundament, das es gibt. Die Bibel, gibt es etwas Festeres? Wie lange hat Satan versucht, dieses Wort zu vernichten? Hat er es geschafft? Er hat es nicht geschafft. Er hat versucht, sie zu verbrennen, die Menschen zu ermorden, die sie lesen. Er hat sie versteckt in fremden Sprachen, dass keiner es verstehen kann. Immer wieder kam das Buch hoch. Wer ist dann der Mächtigste? Wenn Satan die Macht hat, wieso hat er es nicht geschafft, die Bibel aus dem Weg zu räumen? Warum hat er es nicht geschafft? Weil die Bibel mächtiger ist wie er. Denn die Bibel ist das Wort und das Wort ward Fleisch und das Wort ist Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Ich möchte den Protestanten in diesem Deutschland sagen, ich rede keinen Hass, es geht um Jesus Christus. Bedenkt, was ihr glaubt. Und woher ihr kamt und wo ihr jetzt wieder seid. Bedenkt das. Nur Kalebs. Im Dienst Gottes kann niemand erfolgreich sein, wenn er sie nicht vom ganzen Herzen einbringt und alles für Schaden achtet gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi. Wenn wir nicht Jesus Christus, sondern einen Menschen, ein irdisches Reich, fördern, dann haben wir ein Problem. Unser himmlischer Vater hat 1000 Möglichkeiten für uns zu sorgen, von denen wir nichts ahnen. Engel können kommen und uns Essen bringen. Vögel können kommen, um uns Essen zu bringen. Sie können es abschneiden, sie können uns zwingen, aber sie können nicht den Geist vernichten, der auf Jesus Christus vertraut. Es ist unmöglich. Glaubt an Gottes Verheißungen. Wer für Gott arbeitet, wird Schwierigkeiten begegnen. Das ist eine Tatsache. Aber ihm gehört die Verheißung Jesu Christus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sind jetzt da. Und er hat versprochen, er ist noch immer da. Wenn wir jetzt schwach werden, dann sagen wir, Jesus Christus ist tot. Ich glaube deiner Verheißung. Ich will nicht mutlos werden und verzagen. Gib mir den Geist Kalebs. Ich möchte ein himmlisches Reich haben. Ich möchte in einem himmlischen Königreich ewig leben. Ich will nicht auf einem vergänglichen, irdischen Königreich mein Vertrauen setzen. Ich will es nicht. teure Heiland wird uns genau dann Hilfe schicken, wenn wir sie brauchen. Der Weg zum Himmel ist durch seine Fußspuren geweiht. Jeder Dorn, der unsere Füße verwundet, hat auch seine verwundet. Jedes Kreuz, das zu tragen wir gerufen sind, hat er vor uns getragen. Der Herr lässt Kämpfe zu, um die Seele für den Frieden vorzubereiten. Und er weiß, was unsere Qualen sind. Er kennt jeden Seufzer, jeden Schmerz. Nichts geht an ihm vorbei. Wenn er weiß, jeder kleine Vogel, der fällt, wird er sich nicht kümmern um diejenigen, die sich jetzt in dieser Endzeit für ihn einsetzen. Zögern und Zweifeln ist gefährlich. Propheten und Könige, wir müssen diese Bücher wieder lesen. Wir legen sie dahin und sie sammeln Staub. Hier ist Typologie. Als der Prophet Jona die Schwierigkeiten und die scheinbar Unmöglichkeit der Ausführung seines Auftrages bedachte, geriet er in Versuchung, den Sinn des an ihn ergangenen Rufes in Frage zu stellen. Als er zögerte und zweifelte, entmutigte Satan ihn völlig. Das kann auch jetzt passieren, das kann jetzt passieren. Mit der Jona auferlegten Last war eine große Verantwortung verbunden. Unsere Verantwortung jetzt ist noch größer. Seien zwar eine Stadt, wir haben die Welt, die ganze Welt. Die ganze Welt muss diese Botschaft hören, damit sie sich das überlegen können, welches Königreich wollen sie erben? Doch sein Auftraggeber konnte seinen Knecht erhalten und ihm Erfolg bescheren. Die Schwächsten unter uns brauchen keine Angst zu haben. Lasst niemals den Mut sinken. Sprecht nicht Worte des Unglaubens. Wir brauchen sie nicht. Wir wollen hoffnungsfroh und mutig sein. Verzagtheit im Dienste Gottes ist sündhaft und unvernünftig. Wir brauchen nicht zu versagen. Spricht hoffnungsvolle Worte. Bahnt euch den Weg über Hindernisse hinweg. Ihr seid im geistlichen Sinn mit Jesus vermählt. Das ist seine Braut. Seine Braut ist diejenigen, die sich durch ihn haben verändern lassen, die die Gebote Gottes halten, nicht weil sie müssen und gezwungen werden, weil es ein freiwilliger Dienst ist. Martin Luther hat das auch schon gesagt. Er sagt, ich halte die Gebote als freiwilliges Opfer. Freiwilliges Opfer. Er hat solche schönen Worte gehabt. Kalebs Gottesvertrauen verliehen ihm Mut und bewahrte ihn vor Menschenfurcht. Ja, er fürchte nicht einmal die mächtigen Riesen der Enax-Kinder. Sieht aus wie eine überwältigende Übermacht. Aber wir brauchen keine Angst haben. Wir müssen Begeisterung und Entschiedenheit für das Werk der Seelengewinnung aufbringen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Und wir müssen, die Schwierigkeiten werden aufkommen, wir müssen mit Geduld diese harte Probe überstehen. Und die Versuchungen, die kommen, die sind uns zum Nutzen. Aber wie viele von uns sind wie Jakob, wenn wir in Trübsal geraten, wir denken, es sei die Hand des Feindes. Oft ist es Gott, der durch diese schwierigen Umstände uns zu einem Punkt bringt, wo es keinen Ausweg gibt. Und dieser Punkt, wo da kein Ausweg ist, wo der Mensch verzagt und versagt, das ist Gottes Gelegenheit. Und ich glaube, wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir nicht im logischen, irdischen Denken etwas tun können, um irgendetwas aufzuhalten. Und das ist Gottes Gelegenheit. Es ist ein Abenteuer. Komm, wir gucken, was er macht, wie er es schafft. Der Herr Jesus, unsere Wirksamkeit. Wer für Christus wirkt, soll in Bezug auf seine Arbeit niemals an Misserfolg denken und schon gar nicht davon sprechen. Gar nicht. Sonst sterben wir in der Wüste. Wir müssen große Dinge von Gott erwarten. Nicht deine heutigen oder auch zukünftigen Fähigkeiten bringen dir Erfolg. sondern das, was der Herr für dich tun kann. Das bringt Erfolg. Er wird alle Probleme lösen. Ich zitiere hier Geist der Weissagung eins nach dem anderen. Wenn du den Herrn suchst und dich täglich bekehrst, wenn es deine eigene geistliche Entscheidung ist, fröhlich und frei in Gott zu sein, wenn du seinen gnädigen Ruf freudigen Herzen folgst und Christi Joch auf dich nimmst, das Joch des Gehorchens und Dienens, dann wird all dein Murren verstummen, alle deine Schwierigkeiten verschwinden, alle deine Probleme, vor denen, die du momentan stehst, sich lösen. Sind das nicht schöne Verheißungen? Und die stehen auch in Gottes Wort geschrieben. Berge von Schwierigkeiten werden ins Meer geworfen werden. Darum sagt der Römerbrief, was sollen wir nur hinzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Sind wir an diesem Punkt? Sind wir als Volk bereit? Kanaan ist vor der Tür. Es stehen ein paar Schwierigkeiten vor uns, große Berge von Schwierigkeiten. Aber dieses Bergland, dieses himmlische Bergland, wollen wir es wirklich haben? Oder werden wir uns zufrieden geben mit einem irdischen? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Glauben wir das? Glauben wir das? Das wird geprüft werden, ob wir das glauben. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Angst? Angst vor der Macht, die die sieben Berge der Menschheitskultur übernehmen? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kommen wir beten. Unser lieber himmlischer Heiland, die Verheißungen der Bibel gehen vor unseren Augen in Erfüllung. Die Könige der Welt sind bereit, ihre Macht dem Tier zu geben, um ein irdisches Reich aufzurichten. Aber du hast gesagt, dass das nur eine kurze Weile existieren kann. Und dann werden sie ihn hassen, weil sie sehen, dass es nicht von dir gewollt war. Und Herr, du wirst ein Volk haben, das auf dieser ganzen Erde bereit ist, in das himmlische Kanaan einzugehen. Und Herr, schenk uns die Kraft dazu, um wie Kaleb zu sagen, gib mir dieses Bergland. Amen.